meiner Karriere als Pilot habe ich immer wieder erfahren, wie wertvoll es ist, wenn im Cockpit ein offenes Klima herrscht, in dem wir ehrlich offen kommunizieren können. Und deshalb ist mein Leitsatz immer auch zu Beginn eines Fluges, wenn sich die Crew trifft, sag mir, was ich nicht hören will. Doch sag es mir mit Respekt und sag es mir so lange, bis ich dich gehört habe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute spreche ich mit Philipp Ammann und es geht in dieser Episode um Leadership als Entdeckungsreise. Philipp bringt über 30 Jahre Erfahrung als Pilot mit, davon mehr als 15 Jahre als Kapitän bei Swiss. Doch er ist weit mehr als nur ein erfahrener Mann im Cockpit. Als Gründer von Pilot Impuls und Medley 360 arbeitet er mit Führungskräften und Teams daran, psychologische Sicherheit und eine lernende Fehlerkultur zu etablieren. Sein Ziel? Eine Leadership mit psychologischer Sicherheit, also ein Arbeitsumfeld ohne Angst, das von Vertrauen, Motivation und Spitzenleistungen geprägt ist. Er bringt dabei Erfahrungen mit Methoden aus der Luftfahrt, insbesondere aus dem Bereich Human Factors in Unternehmen, von Dienstleistungen bis Gesundheitswesen mit. Hallo Philipp, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, Livo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Philipp, ich habe bei der Anmoderation gesagt, dass du viele Jahre Erfahrung aus der Luftfahrt mitbringst. Das ist ja eine Branche, in der klare Kommunikation, gutes Teamwork und der Umgang mit Fehlern über Sicherheit und Erfolg entscheidend. Ich bin interessiert, von dir zu hören, was hat dich dazu gebracht, Human Factors und Sicherheitskultur in andere Branchen zu übertragen? Gab es vielleicht auch einen Moment, in dem dir klar wurde, das ist nicht nur im Cockpit relevant?
Super gute Frage von dir, Ivo. In der Luftfahrt haben wir schon seit Jahrzehnten erkannt, dass die meisten kritischen Situationen nicht durch technische Defekte oder Flugzeugprobleme hervorgerufen wurden, sondern die menschlichen Faktoren entscheidend waren. Und als Kapitän habe ich selbst schon erlebt, wie entscheidend eine offene Kommunikationskultur für die Sicherheit aller an Bord ist. Der Auslöser für den Transfer kam dann durch mehrere Erlebnisse. In meiner Karriere als Pilot habe ich immer wieder erfahren, wie wertvoll es ist, wenn im Cockpit ein offenes Klima herrscht, in dem wir ehrlich offen kommunizieren können. Und deshalb ist mein Leitsatz immer auch zu Beginn eines Fluges, wenn sich die Crew trifft, sag mir, was ich nicht hören will. Doch sag es mir mit Respekt und sag es mir so lange, bis ich dich gehört habe. Und später dann in Kontakt mit Fachleuten und Führungskräften aus verschiedenen Branchen oder auch Gesundheitswesen, da wurde mir immer klarer, Es bestehen ähnliche Herausforderungen in anderen Branchen. Die Methoden der Luftfahrt, die wir kennengelernt haben, die sind teils wenig bekannt, aber ich bin überzeugt, dass sie sehr, sehr nützlich sind, weil dort werden Hierarchien oft noch stärker gelebt und das erschwert manchmal die offene Kommunikation. Und das kann gefährliche oder teure Folgen haben für Unternehmen, aber auch für Patientinnen oder Kundinnen. Und für mich war dann die Übertragung dieser Prinzipien ein natürlicher Schritt, um meine Erfahrungen sinnvoll einzusetzen, die, ja, wie du sagtest, schon viele Jahre nun gereift sind. Ich möchte anderen Teams und Unternehmen dabei helfen, ähnlich sicher und effizient und effektiv zusammenzuarbeiten, so wie wir das im Cockpit auch täglich tun.
Philipp, das ist ja ein bemerkenswerter Satz. Ich habe mir hier kurz aufgeschrieben, sag mir, was ich nicht hören will. Und dann hast du noch gesagt, sag es mir mit Respekt und sag es mir bitte so oft oder so lange, bis ich dich verstanden oder gehört habe. Und ich habe mich auch bei dir auf der Webseite umgeschaut und dort den Begriff Just Culture oder dieses Konzept Just Culture entdeckt. abdeckt. Und so wie ich verstanden habe, geht es eben dort auch um ein Arbeitsfeld, wo Fehler, wenn sie passiert sind, nicht bestraft werden. Hier möchte ich mal mit anknüpfen, was hat es mit diesem Begriff auf sich, Just Culture, und wie erlebst du den Unterschied zwischen einer Kultur des Schuldensuchens und einem, ich sag mal, eher lernorientierten Umgang mit Fehlern?
Ja, die Just Culture, die ist für mich ein fundamentales Konzept und es geht weit über bloße Fehlertoleranz hinaus. Ich höre oft von Führungskräften, dass sie sagen, ja, ich weiß, wir machen Fehler und ich bestrafe das nicht. Das ist aber nur die halbe Miete, weil Just Culture, da ist eine Arbeitsumgebung, wo wir offen über Fehler sprechen können, ja sogar wollen. Wir teilen, wenn wir als Piloten oder Pilotinnen zum Teil, sag ich mal, Fehler gemacht haben, teilen wir das Wissen darüber, was wir daraus gelernt haben, ohne Angst, dass wir Konsequenzen oder negative Konsequenzen seitens des Unternehmens fürchten müssen. Es gibt aber ein Grundprinzip dazu und das lautet, wo weder grob fahrlässig noch vorsätzlich gehandelt worden ist, da darf im Austausch gegen Offenheit für die Analyse der Ursachen keine Strafe drohen. Das ist enorm wichtig für das Prinzip Just Culture wirklich zu verstehen.
Verstehe ich dich richtig, dass dein Ansatz ist ja, es steht niemand am Morgen auf und denkt, ich mache heute was Schlimmes oder was Böses. Ist das so die Denkrichtung
von
dir?
Ja, absolut. Wir gehen davon aus, jeder möchte sein Bestes leisten. Und wenn Fehler passieren, ist das ja nicht bewusst oder gar vorsätzlich gemacht. Und es gibt oft auch die systemischen Komponenten drin, wo Unternehmen ehrlicherweise sagen müssen, der Fehler, der kann jetzt heute Philipp passieren, aber morgen genauso gut Ivo. Und wenn wir das miteinander teilen, was wir darüber gelernt haben, dann können wir effektiver verhindern, dass immer wieder der gleiche Fehler passiert. Und in Teams mit wirklich ausgeprägter Just Culture sprechen dann die Leute von sich aus die Fehler und beinahe Fehler und die Learnings an, bringen ihre Verbesserungsvorschläge wirklich aktiv ein. Und so entsteht ein Lernprozess für Menschen, für ganze Teams, aber auch Unternehmen. Und die Verbesserung steht im Vordergrund und nicht die Suche nach Schuldigen, weil das ist rückwärts gerichtet.
Ich stelle hier mal eine kritische Zwischenfrage, Philipp. Wie sieht es denn in Teams aus, wo eben nicht diese offene, konstruktive und auf Entwicklung ausgerichtete Zusammenarbeit läuft?
Teams ohne diese Kultur, da beobachte ich Ängste, Schweigen, Abwehrhaltungen oder ja, das Verstecken von teils kostspieligen oder gravierenden Fehlern. Und das siehst du zum Teil an der Körpersprache, am Kommunikationsfluss, an der Beteiligung an einem Meeting, ob die Leute was sagen oder nicht und schlussendlich, ob sie auch offen über kritische oder über fehlerhafte Situationen sprechen können. Und für mich ist deshalb Just Culture ein extrem wirkungsvolles Instrument für Unternehmen. Kein nettes Extra, sondern eigentlich eine betriebliche Notwendigkeit. Und ganz besonders in Hochrisikobereichen wie der Luftfahrt, aber auch in der Medizin. Überall dort eigentlich, wo Fehler teure oder fatale Konsequenzen haben können, da denke ich, lohnt es sich wirklich, das zu lernen.
Ich will hier noch ein bisschen dranbleiben, Philipp. Du sprichst hier, du plädierst hier für Just Culture. Du sagst eine betriebliche Notwendigkeit. Und weißt du, ich bin ja als Trainer seit vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Organisationen unterwegs, hier in der Schweiz, manchmal auch international. Bei mir sind es Verwaltungen, Hochschulen, Firmen, aber auch Non-Profit-Organisationen. Und ich spiele dir jetzt mal so einen kritischen Gedanken zu und versuche auch eine Hypothese zu formulieren. Ich vermute, in ganz vielen Organisationen dominiert im Moment noch eine klassische Fehlerkultur. Damit meine ich eine Kultur, in der Fehler eben als Schwäche gesehen werden. Wir haben vorhin das Thema Schuldzuweisungen schon ein bisschen angetippt. Ich kann mir auch vorstellen, Sanktionen und eben eine Kultur, in der Mitarbeitende lernen, es ist besser zu schweigen, als offen zu kommunizieren. Und du bringst jetzt diesen Gedanken Just Culture hier hinein und aus dem Vorgespräch erinnere ich mich auch, dass wir darüber ausgetauscht haben, was es braucht für eine lernende Fehlerkultur. Das hat mich natürlich neugierig gestimmt. Und meine Frage an dich lautet, was unterscheidet aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht eine lernende Fehlerkultur von einer defensiven oder ich sag mal klassischen Fehlerkultur? Und wenn du mit Teams unterwegs bist und mit ihnen arbeitest, wie gelingt es dir, wenn dort bisher Fehler tabuisiert worden sind oder gar mit Angst verbunden sind, das zu bearbeiten?
Jetzt wird's knackig, Ivo. Also, du gibst mir viele Aufgaben. Ich versuche mal, da ranzugehen. Also, eine lernende Fehlerkultur unterscheidet sich für mich fundamental von einer klassischen Fehlerkultur, weil es steckt eine andere Grundhaltung zum Fehler und zum Umgang mit Fehlern dahinter. Also in einer klassischen Fehlerkultur erleben wir häufig, dass Fehler personalisiert werden, als individuelles Versagen betrachtet werden, dass das Gefühl vorherrscht, eine Entlassung der fehlerhaften Person würde dann das Problem lösen. Das heißt, es geht dann meistens um Schuld oder Schuldzuweisungen im Vordergrund und Unternehmen sagen dann, ja, wir nehmen die Verantwortung ernst, deshalb wird die Person bestraft und oder entlassen. Das ist eigentlich ein Naming, Blaming-Shaming-Prinzip vorgehen. Doch es führt dann dazu, dass Fehler vertuscht werden, verschwiegen werden, kleingeredet oder sogar anderen Leuten in die Schuhe geschoben werden. Weil die Angst vor Konsequenzen, die führt uns in Schutzmechanismen, das ist ganz, ganz logisch. Die lernende Fehlerkultur oder die Lernkultur, wie ich es sogar noch lieber nenne, ist, die basiert dann auf dem Verständnis, dass Fehler wirklich Teil unserer menschlichen Natur sind und sie bieten auch wertvolle Lernchancen. Natürlich müssen wir unterscheiden, welche Fehlerarten zulässig sind, welche wirklich lernförderlich sind und welche nicht passieren dürfen, weil sie zu gefährlich sind oder zu große Konsequenzen haben. Doch die Lernkultur zeichnet sich dadurch aus, dass wir offen über Fehler sprechen, sie reflektieren und daraus dann die Learnings, die klaren Schlüsse ziehen können. Und das auf individueller, auf Team- und auf Organisationsebene.
Wo beginnst du, wenn du mit den Teams arbeitest?
Ich persönlich habe gerne das Bild vom Fisch. Plakativ gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und deshalb beginne ich am liebsten bei der Führungsebene. Es braucht mal ein Commitment dazu, dass Just Culture ein Ansatz ist, den es sich lohnt zu verfolgen. Und dann geht es oft um das Thema der psychologischen Sicherheit. Und die beginnt auch top-down, weil Führung bestimmt die Kultur und die Kultur bestimmt dann das Verhalten der Leute im Unternehmen. Und ich glaube wirklich daran, als Führungskraft muss ich vorangehen können. Ich muss eigene Fehler eingestehen. Ich soll Verletzlichkeit zeigen können. Nur so kann ich glaubwürdig eine psychologisch sichere Kultur etablieren und nur so realisieren auch Mitarbeitende, ja, der Chef ist auch nicht allwissend oder die Chefin, es passieren auch Fehler, es ist okay, zu den Fehlern zu stehen, um daraus zu lernen. Und wenn ich dann Workshops oder Vorträge halte, dann spreche ich auch über meine eigenen Fehlergeschichten und ich zeige, was ich daraus gelernt habe. Und daraus entsteht dann ein spannender Dialog, meist in einem guten, geschützten Rahmen, wo wir Erfahrungen austauschen können. Und darauf entsteht dann Vertrauen und ich hoffe immer noch, dass dann auch die neue Praxis im Umgang mit Fehlern greifen kann und eine gute Kultur daraus entsteht.
Philipp, du hast das Stichwort psychologische Sicherheit hier eingebracht. Hier war ja kürzlich in der Podcast-Reihe Dr. Joachim Meyer auf Besuch, der gerade ein neues Buch aufgelegt hat zu psychologische Sicherheit. Und das bedeutet ja nach meinem Verständnis, Menschen verspüren psychologische Sicherheit, wenn sie eben im Team offen sprechen können, wenn sie Fragen stellen können. Du hast die Idee hier eingebracht, wenn sie Fehler selber zugeben können, immer ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Und du hast Vertrauen erwähnt, dass hier die Führungsperson besonders gefordert ist, das in diesem Sinne vorzuleben, die Kultur auch vorzuleben. Und ich denke, diese psychologische Sicherheit ist da eine Grundlage und fördert oder unterstützt eben auch die Lernbereitschaft und die langfristige Leistungsfähigkeit. Aber interessant oder herausfordernd ist ja die Frage, wie entwickelst du diese Art von Sicherheit? Du bist ja in einem, ich sag mal, stark hierarchischen oder reglementierten Umfeld in der Luftfahrt unterwegs. Und du hast Erfahrungen auch mit Trainings und Weiterbildung für Leute im Gesundheitswesen. Dort sieht es doch ähnlich aus, stark reglementiert und strukturiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das Felder sind, wo Fehler oft mit großem Druck und Verantwortung verbunden sind.
Ja, bringst ganz spannende Aspekte rein. Also Joachim schätze ich enorm und den Austausch mit ihm zu pflegen ist für mich immer wieder ein Privileg, weil er ist wirklich ein Fachmann. Wir gehen zum Teil recht unterschiedlich an das Thema psychologische Sicherheit ran. Ich sage immer, ich versuche aus der Praxis für die Praxis zu leben und er bringt natürlich noch mehr den akademischen Hintergrund da ein. Aber die Entwicklung psychologischer Sicherheit in stark hierarchischen Umfeldern wie Luftfahrt, aber auch Gesundheitswesen, hast du recht, ist eine Herausforderung. Jetzt unterscheide ich da aber zwischen, sage ich mal, Verfahren, Procedures, Best Practices und dem Umgang zwischen Menschen. Und der ist dann für mich wieder universell, sage ich mal. Wir beide können eine psychologisch sichere Diskussion führen, wo wir beide um unsere Positionen kämpfen, vielleicht sogar wirklich nicht einverstanden sind miteinander und trotzdem die Wertschätzung einander gegenüber bringen, dass jeder seine Meinung offen einbringen kann und darf. Und in Berufsumfeldern wie Luftfahrt oder Gesundheitswesen ist das für mich zentral wichtig, damit wenig Fehler passieren. Vor allem in stressigen Notsituationen. Klar braucht es da die Hierarchien, aber sie sollen den offenen Austausch nicht behindern. Und darum versuche ich stark auf der Kommunikation zu arbeiten. Also wir unterscheiden ja zwischen Normalbetrieb oder wenn mal ein kleines Problem auftritt oder dem Notfall. Da gibt es eine angepasste Führungskultur seitens von mir als Kapitän. Solange ich Zeit habe, werde ich meine Mitarbeitenden immer einladen, mitzudenken, im Bewusstsein, dass ich am Schluss den Entscheid selbst verantworten muss und will. Aber das Wissen im Team abzuholen, das ist zentral wichtig, weil da reden wir oft von diversen Teams und das braucht psychologische Sicherheit.
Lass uns hier noch ein bisschen konkreter werden. Wie sieht denn das bei dir im Team aus? Hast du da bestimmte Modelle oder Ansätze, denen du folgst? Wie können wir uns das vorstellen, wie du diese angepasste Kommunikation pflegst?
Also ich habe auf der Homepage bei uns zum Beispiel das Haus der Kultur von Pilotimpuls, aber ich kann mal zwei, drei Stichworte geben. Also für mich musst du als Führungskraft vorangehen. Als Führungsperson, spreche jetzt mal für mich, ich möchte mich nahbar und offen zeigen, ohne Anspruch auf Unfehlbarkeit. Ich signalisiere, dass ich Feedback wünsche und versuche auch meine eigene Verletzlichkeit zu zeigen. Bei aller Professionalität weiß ich, ich mache Fehler. Dann vielleicht so als zweites, es geht wieder um die Kommunikation. Wir beginnen einen Flug mit einem Briefing und wir schließen ihn mit einem Debriefing ab. Also das ist auch bekannt als After Action Review oder Retro. Und da schaffen wir den Raum ganz bewusst zu Beginn unserer Teamzusammenarbeit für eine offene Kommunikation, wo wir Leute einladen, mitzudenken, sich einzubringen. Eben, sag mir, was ich nicht hören will, ist dann die Spitze davon, wenn es wirklich knackig wird. Und für mich macht es dann, wenn mal Fehler passieren, halt schon einen großen Unterschied, ob ich sage, hey Mann, das hast du jetzt also wirklich verbockt, falsch gemacht, oder ob ich, das hat auch etwas mit Humble Leadership zu tun, daran hingehe und sage, okay, ich verstehe, was du möchtest, was du meinst, ich sehe aber gleichzeitig ein Risiko. Lass uns das nochmals vertiefter anschauen. Und für mich ist dann wirklich verblüffend zu sehen, wenn wir die psychologische Sicherheit mal thematisieren ohne Angst. Und das Speak Up, Listen Down ist ein großes Konzept, das ich da einbringe. Da sehe ich, wie auch Führungskräfte wie ein Stein vom Herzen fällt, nicht immer nur perfekt sein zu müssen und die ganze Last zu tragen, sondern auch mit dem Team zusammen etwas zu erreichen, dass sie zulassen können, dass das Team Wissen hat, dass es einbringen kann. Und da blühen Teams auf. Und vor allem auf Mitarbeitende auf tieferer Stufe, wenn sie realisieren, dass Offenheit nicht bestraft, sondern gar wertgeschätzt wird. Eben psychologisch sicher, sage ich da.
Philipp, Hier bei der Podcast-Reihe Education Minds haben wir inzwischen über 1000 Follower. Und einige davon berichten mir, dass sie seit Beginn an praktisch alle Folgen angehört haben. Ich weiß vom Kontakt und Austausch, dass viele als Trainer oder Trainerinnen unterwegs sind, viele in der Personalentwicklung tätig oder an Hochschulen und in der Bildungsarbeit. Und ich weiß auch, dass für unsere Zuhörer es immer interessant ist, ein bisschen zu verstehen, ja, was heißt das jetzt? Ein Pilot mit Führungserfahrung und der gleichzeitig auch als Trainer unterwegs ist. Ich höre bei dir raus, dass dir eben diese Praxisnähe wichtig ist, das Systemdenken wichtig ist. Und auch so im Vorgespräch habe ich mir auch noch notiert, Storytelling, da kennst du dich auch aus. Wie können wir uns so einen Workshop, eine Weiterbildung vorstellen, die du leitest? Was passiert da mit den Teilnehmenden? Oder anders gefragt, woran erkennt man das, Leute bei dir im Training?
Okay, also ich versuche immer in den Workshops so wenig Theorie, wie es geht, und so viel Praxis wie möglich reinzubringen. Also wirklich stark praxisorientiert zu arbeiten, um die Elemente aus dem Human Factors Training der Luftfahrt auf die entsprechenden Teams und Unternehmen zu transferieren, wo ich tätig bin. Also ein typischer Workshop oder ein Referat beginnt vielleicht mit einer Erzählung einer eigenen Erfahrung von einem Flug aus dem Cockpit und kann sein, dass es da auch um die psychologische Sicherheit geht, die da entscheidend war oder eben vielleicht gefehlt hat, wo ich wirklich auch selbst schon erlebt habe, wie das auch schmerzt und wie das ein Team zerstören kann. Zwar dann noch nicht in meiner Funktion als Kapitän, aber da habe ich viel davon gelernt. Und ich realisiere dann immer wieder, wie stark das Storytelling eben ist, weil die Leute können sich dann viel mehr die Situation vorstellen und es schafft eigentlich einen emotionalen Zugang zu einem vielleicht sonst schwieriger zu verstehenden Konzept. Und in Workshops möchte ich wirklich auch immer den Austausch untereinander pflegen, weil da sitzen ja erfahrene Leute, erfahrene Führungskräfte mit viel Wissen, und wenn das untereinander unter den Teilnehmenden fließt und ich vielleicht das Ganze nur fast als Moderator nur ankicken muss, ist es ja genial, sage ich mal. Ob dann noch Rollenspiele auch eine Rolle spielen kann, wunderbar funktionieren, kenne ich von Kursen, die ich durchführe mit angehenden Kapitänen. Da machen viele Rollenspiele, machen wirklich das praktische Erleben sichtbar. Es braucht einen geschützten Raum und dann machen so Workshops wirklich Spaß und führen zu einem Erfolg.
Sind die in Präsenz oder baust du auch digitale Elemente ein, weil die Luftfahrt ist ja stark digital, elektronisch, computerisiert. Bist du klassisch in Präsenz oder auch digital stark unterwegs?
Ja, also wir müssen es unterscheiden. Ich bin Trainer bei der größten Schweizer Airline, aber meine Arbeit mit Pilotimpuls oder auch mit Medley 360, die mache ich nicht im aviatischen Sektor, sondern überall sonst. Und ich bin jemand, der am liebsten in Präsenz arbeitet, weil da kommt für mich auch die gegenseitigen Emotionen, das Spüren der Atmosphäre kommt besser rüber. Aber hybrid oder online, selbstverständlich, ist alles möglich, machen wir auch, sind erfahren darin. Es gibt auch die Möglichkeit, und das mache ich halt wirklich extrem gerne, sage ich mal, das Serious Gameplay. Und da haben wir das, eine computerbasierte Teamsimulation, die nennt sich Interpersonal Skills Lab. Und da wird auf spielerische Weise trainiert. Da erfahren Teams in einer simulierten Weltraummission die Auswirkungen von klarer Kommunikation, von guter Prioritätensetzung, von Stressmanagement, auch manchmal der einseitigen Aufgabenfokussierung und vielem mehr. Und mit dieser Simulation, in der Ruhrversion schon seit über 20 Jahren bald, sage ich mal, arbeite ich sehr gerne. Und wir können damit bis mehr als 20 Personen, aber auch Teams von nur 4 Leuten, können wir verschiedene Simulationen anbieten über 3 bis 4 Hierarchiestufen. Das ist wirklich ein kraftvolles Tool, weil nach dem Erleben steht das Debriefing oder eben das Learnings erarbeiten daraus im Fokus, und da bin ich als Trainer dann gefordert, das wirklich kraftvoll zu moderieren, dass jeder etwas davon mitnehmen kann, was er erlebt hat. Sollte jemand da Lust drauf haben, schreibt mir bitte. Gerne zeige ich euch das bei einem kostenlosen Probetraining.
Fantastisch. Wir werden unten in den Shownotes den Link natürlich reinschreiben. Und mir kommt hier so der Gedanke, reflektierte Handlungsfähigkeit. Das ist für dich offenbar auch ganz wichtig und diese Einschätzung teile ich natürlich. Aber ich bin auch neugierig, woran erkennt man jetzt konkret die Menschen, die bei dir trainiert haben? Was machen die anders?
Ich hoffe, dass man ihnen ansieht oder hört, dass sie anders, oder dass sie bewusster kommunizieren, dass sie aktiver zuhören, dass sie keine Angst haben, Bedenken frühzeitig anzusprechen, dass sie vielleicht auch ein feineres Gespür für Teamdynamiken entwickeln. Und ja, es ist schon spannend, im Austausch mit Teilnehmenden dann zu spüren, dass sie sagen, hey, das Human Factors, das Crew Resource Management-Thema, was du da bringst, das ist ja nicht nur für meinen Beruf maßgeblich, sondern hilft mir sogar im privaten Umfeld. Ja, ich glaube, die Kommunikation, ich glaube, da beginnt es eigentlich. Da kannst du es wahrscheinlich am besten wahrnehmen.
Das ist ja genial, so eine Rückmeldung, wenn die Leute sagen, ich kann das auch privat anwenden. Und Philipp, du bist ja in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern oder in Branchen unterwegs. Wir haben jetzt heute bei diesem Gespräch das Stichwort medizinische Teams auch angeschaut. Gibt es da Parallelen? Gibt es da Unterschiede zur Arbeit im Cockpit? Wie sieht das für dich aus, wenn du mit diesen Menschen, mit diesen Gruppen unterwegs bist?
Ja, größte Parallele ist für mich, wir arbeiten in Teams. Wir haben also die Interaktionen untereinander und es sind überall hochqualifizierte Menschen. Es besteht oft Zeitdruck. Es sind komplexe Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die können schwerwiegende Konsequenzen haben. Und deshalb brauchen wir eine klare, präzise Kommunikation und müssen uns aufeinander verlassen können. Und das sind psychologische Grundmechanismen, auch Stressreaktionen, zum Teil dann die kognitiven Verzerrungen oder die Bias oder auch Gruppendynamiken, und die wirken wirklich universal gleich, sage ich mal. Der vielleicht unterscheidendste Unterschied liegt darin, dass wir seit über, ja, sag ich mal, fast 30 Jahren in der Luftfahrt, wo wir erkannt haben, dass die schweren Unfälle mehr mit den Teams und den Human Factors bei den Menschen zu tun haben, dass es nicht reicht, nur technische Schulungen oder Prozesse in Perfektion zu beherrschen, sondern dass wir die Teams und den Umgang miteinander im Team trainieren, nicht nur wollen, sondern müssen, um sicher und effizient zu arbeiten. Und bei uns in der Luftfahrt ist es ein verpflichtender Teil der Ausbildung, das Crew Resource Management, in der Medizin und anderen Branchen noch leider nicht. Aber es ist das Bewusstsein, dass sich da wirklich auch stärker und stärker ausbildet. Das sind eigentlich die sogenannten Soft Skills, werden sie oft genannt, wobei ich sage lieber die Human Skills, die Human Factors, die muss man einbeziehen ins Teamtraining.
Wir haben unser Podcastgespräch hier gestartet mit dem Titel Leadership als Entdeckungsreise. Und auf so einer Reise begegnet man ja nicht nur neuen Perspektiven, sondern manchmal vielleicht auch inneren Hürden. Philipp, was sind aus deiner Sicht so typische Denkfehler oder verbreitete Missverständnisse, die dir in diesen Leadership-Trainings wiederholt begegnen? Und ich denke hier an den Umgang mit Verantwortung, an den Umgang mit Fehlern oder eben diese Kommunikation, wo du gesagt hast, ganz, ganz wichtig ist dort ja die Fähigkeit, gut zuzuhören.
Mhm. Einer vielleicht, oder das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist ein Irrtum, sage ich mal, Leadership sprichst du an, also Management oder Leadership. Ja? Management ist für mich so ausgerichtet an Planung, Verwaltung, Optimierung innerhalb der vorgegebenen Normen und Prozesse, während Leadership den Fokus auf Menschen, Möglichkeiten, die auch zukünftige Gestaltungen, vielleicht sogar Emotionen bildet. Und das ist für mich echte Leadership. Also die Routinearbeiten nicht auslassen, aber immer auch schauen, wo kann ich meine Mitarbeiter vielleicht weiterentwickeln, sage ich mal. Und dann ist vielleicht das zweite Missverständnis vielleicht dahinter psychologische Sicherheit. Und wir haben über Vertrauen schon kurz gesprochen, oder? Oftmals ist es synonymmäßig genannt, aber es ist eigentlich nicht das Gleiche, weil Vertrauen ist personenbezogen. Und Das bedeutet, ich habe eine interpersonelle Annahme, dass eine bestimmte Person kompetent, ehrlich oder mir wohlwollend gegenüber handelt. Aber psychologische Sicherheit ist dann wieder eher team- oder kontextbezogen in einem größeren Rahmen. Und beide brauchen mal verschiedene Herangehensweisen. Also psychologische Sicherheit muss aktiver gestaltet werden. Aber vielleicht das Häufigste ist, Führungskräfte glauben oft, sie müssten immer Antworten und Lösungen haben. Sie müssten alles wissen. Aber das ist genau eigentlich das Gegenteil von richtig, sage ich mal. Weil in der komplexen Welt heute kann niemand von uns mehr alles können und wissen. Und hier die Bereitschaft zu haben, nicht Wissen zuzugeben, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, das schafft meiner Ansicht nach Raum für Innovation und auch für Verantwortungsübernahme. Und da ist vielleicht mein Weg, da ich einen kleinen Beitrag leisten darf, dass sich Leute oder Führungskräfte da öffnen können für mehr Soft Skills, Human Skills Faktoren in ihren Teams und weniger nur Hard Facts und Prozesse.
Philipp, wir kommen langsam zum Abschluss von diesem Gespräch und manchmal baue ich an dieser Stelle so eine Art Zauberstabfrage ein. Und für heute habe ich diese Frage vorbereitet. Angenommen, du könntest 3 Dinge benennen, die Führungskräfte ab morgen verändern sollten, um ihre Teamkultur nachhaltig zu verbessern. Welche 3 wären das?
Gut, okay. Beginnen wir mit Verletzlichkeit zeigen. Also erstens bewusst Verletzlichkeit zeigen. Als Führungsperson möchte ich mich nahbar, offen zeigen. Ohne Anspruch auf meine Unfehlbarkeit. Ich weiß, ich mache Fehler. Und deshalb mein Tipp ist, beginnt damit, eigene Fehler oder Unsicherheiten offen im Team anzusprechen. Fragt bewusst mal nach Hilfe, weil Menschen verweigern Hilfe nicht sehr gerne. Und das hat wirklich den unmittelbaren Effekt auf die psychologische Sicherheit im Team, signalisiert, hey, wir sind alles Menschen, auch ich als Führungskraft, wir wollen lernen und gemeinsam wachsen. Dann, ja, vielleicht zweitens, das Zuhören, transformieren, aber sag ich mal, die Kommunikation verlangsamen, aktiv zuhören, und dadurch gewinne ich als Führungsperson effektiv Zeit und Sicherheit. Weil es braucht danach weniger Koordinationsabsprachen, es gibt weniger Fehler, es entstehen weniger Konflikte. Eben, das kann im Rahmen eines Briefings sein oder wie immer das man nennen möchte. Und da gibt es ja verschiedene Stufen des Zuhörens aus der Fachliteratur, die Stufe 4 und 5, gehe jetzt aber da nicht tief rein. Aber ich sag mal, ab der Stufe 4 besteht dann wirklich eine sehr gute Möglichkeit, dass wir einander wirklich verstehen und eben zuhören, nicht um zu antworten, sondern um wirklich zu verstehen. Und das Dritte, was mir wirklich wichtig ist, konsequent psychologische Sicherheit fördern. Ich habe gerade heute noch auf LinkedIn einen schönen Artikel von Amy Edmondson dazu kommentiert und weitergeleitet. Im Team darüber reflektieren, Feedback geben, wie gehen wir mit Fehlern um, wie können wir Verbesserungspotenzial nutzen, einladen, um mitzudenken und sich einzubringen. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz, sag mir, was ich nicht hören will, sag es mir bitte mit Respekt oder sag es mir dann so lange, bis ich dich gehört habe, wenn es dir sehr wichtig ist. Und die Veränderungen, die brauchen wirklich nichts außer, sag ich mal, Mut und Konsequenz. Und die haben auch wirklich das Potenzial, deine Teamkultur fundamental zu verbessern. Weil Führung ist für mich nicht einfach die Position, die du hast, sondern eine innere Haltung und schlussendlich auch tägliches Trainieren daran. Man kann damit heute beginnen und wir werden nie perfekt sein. Es bleibt eine lebenslange Lernreise.
Philipp, mir gefällt dein Ansatz, dass du sagst, Entwicklungspotenzial gibt's immer, das Ganze ist eine Reise und das passt ja auch zum Titel unserer heutigen Episode. Wir haben einen wunderbaren Dialog hier aufgebaut. Ich merke gerade, ich könnte noch eine Stunde oder mehrere Stunden mit dir gerne weitersprechen, aber ich will mal hier versuchen, so von der Choreografie an der Tradition festzuhalten, nämlich, dass ich gegen Ende immer mal meine Notizen, die ich parallel mache, so zusammenfasse im Sinn von 3 Punkten, was wir heute mitnehmen können. Ich habe mir aufgeschrieben, erstens, psychologische Sicherheit ist eben kein Soft Skill, sondern ich verstehe es so, psychologische Sicherheit ist ein erfolgskritischer Faktor für eine produktive Zusammenarbeit. Und insbesondere in komplexen, in hierarchischen und auch risikobehafteten Umfeldern. Ich habe auch aus deinen Ausführungen mitgenommen, psychologische Sicherheit kann systematisch entwickelt werden. Du arbeitest hauptsächlich mit Führungskräften. Du hast auch das Stichwort Rituale aufbauen eingebracht und dann eben Kommunikation, diese Briefings oder Debriefings, wo man auf die Metaebene geht und zusammen anschaut, was ist gut gelaufen, mehr davon und wo haben wir dringend oder wichtigen Verbesserungsbedarf. Schließlich dort auch noch der Gedanke, ich habe mir hier zweimal aufgeschrieben, Vorleben, Modell sein, im Sinne von Offenheit vorleben. Zweitens habe ich notiert, dieser Begriff Just Culture schafft die Grundlage für eine lernende Fehlerkultur und damit eben auch für eine kontinuierliche Verbesserung. Und schließlich drittens habe ich aufgeschrieben, Leadership ist nicht ein fixer Status, Leadership ist eine Haltung. Und Leadership beginnt mit der Bereitschaft, sich selber immer mutiger zu zeigen. Mich hat sehr beeindruckt, Philipp, dieser Fokus von dir auf bewusste Verletzlichkeit, auch in der Führungsrolle. Und ich finde, das gibt dem ganzen Thema eine interessante neue Tiefe. Wer als Führungskraft eigene Fehler teilt, wer das Zuhören wirklich aktiv praktiziert und eben auch einen Dialog über vielleicht eigene Unsicherheit ermöglicht, legt damit die Basis für Vertrauen, legt die Basis für Kooperation und im Idealfall für Transformation. Was sind deine Gedanken? Gibt es Ergänzungen? Bist du einverstanden mit meiner Zusammenfassung?
Du, ich finde es spannend, was du da alles reinnimmst oder bringst, was du da gehört hast. Absolut mit dir einverstanden. Für mich ist psychologische Sicherheit sogar der Multiplikator für Teamleistungen. Also der macht es für mich erst möglich, dass Teams zu echten Teams zusammenarbeiten, wo auch die kritischen Themen eingebracht werden können. Und wie gesagt, das beginnt halt mit der Offenheit der Führungsperson. Und ja, für uns Führungskräfte, es ist nicht einfach, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Wir können jeden Tag ein kleines bisschen besser werden und mit Mut dranbleiben.
Philipp, vielen Dank für dieses feine, konstruktive, informative Gespräch. Vernetzung ist mir ganz wichtig. Am Schluss frage ich immer, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man dich?
Ja, findet mich auf LinkedIn. Da bin ich persönlich unterwegs, als Philipp Ammann, aber auch mit meinem Unternehmen Pilotimpuls oder mit der Kooperation MedLead 360. Und Pilotimpuls hat einen spannenden Newsletter in lockerer Folge. Und natürlich haben wir auch die Homepage von www.pilotimpuls.ch und da gibt es die Verlinkungen auch zu LinkedIn, zu YouTube und zu unserem eigenen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
Philipp, danke für dieses Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Jo, das war ein cooler, spannender Podcast mit dir heute. Ich danke dir ganz herzlich.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.